Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Plattsport, der Sportpodcast. Eigentlich sind wir öfters ein Fußballpodcast. Komischerweise. Manchmal sind wir noch spezifisch ein Union Berlin Podcast und ich möchte das nochmal entschieden zurückweisen. Es sind tatsächlich nur 2/5 von uns irgendwie Union Berlin infiziert. In erster Linie sind wir ein Sportpodcast und ja, manchmal sind wir auch ein Eishockey-Podcast. Zum Beispiel heute. In unserer 41. Folge sprechen wir mit jemandem, der letztes Jahr ein Eishockey-Magazin auf den Markt gebracht hat, wie es vielleicht so noch nie da war. Ich denke, auf jeden Fall noch nie da war. Es gab ja viele Eishockey-Magazine in der Vergangenheit. Aber Eishockey-Printmedien sind doch eher rar gesät. Und dieses Magazin ist ein besonderes Magazin. Und ich unterhalte mich jetzt mit einem der drei Herausgeber, Geburtshelfer von diesem Magazin. Und ich bin sehr froh, am anderen Ende der Leitung Stefan Kipple da zu haben. Hallo Stefan.
Hallo, guten Abend.
Wo erwische ich dich denn gerade?
Ja, zu Hause im Feierabend. Ich komme gerade aus der Eishalle. Und jetzt das Gespräch mit dir. Ich freue mich drauf.
In welcher Eishalle warst du denn?
Ja, natürlich hier in Frankfurt, ja, unserem Firmensitz und auch die Geburtsstätte von Dumpton Chase. Wir sind drei Frankfurter Jungs, alle sehr mit dem Frankfurter Eishockey verbunden. Und darüber kennen wir uns auch jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und hatten eben, wie du sagtest, vor 2 Jahren die Idee, ein Eishockey-Magazin zu gründen und herauszugeben. Und seit einem Jahr ist dieser Plan Realität geworden.
Da hast du ja schon viel vorgegriffen, aber erstmal wollte ich mich ein bisschen über dich unterhalten. Also, wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 36.
36, also quasi ein Jungunternehmer, wenn man das so sagen darf.
Wenn man das noch so sagen darf, ja klar.
Also, bist jünger als ich. Genau, du kommst aus Frankfurt und wenn man so ein bisschen nach dir googelt, auch dich findet man. Du liebst Frankreich, das finde ich ja erstmal sehr sympathisch. Warum?
Ach, das gute Frage. Das ist eigentlich so eine Geschichte, dass ich Frankreich schon von klein auf kenne, dort viele Regionen gesehen und erlebt habe und ich finde Frankreich einfach spannend, dass man dort verschiedenste Regionen und Natur Arten sehen kann, vom Meer, vom Mittelmeer über die Alpen bis hin zur Bretagne, wo man den rauen Atlantik hat. Also wunderschönes Land und Essen ist schön, Sprache gefällt mir gut, also gutes Paket.
Aber sag mal, in welcher Region in Frankreich, also wenn du jetzt eine Pistole auf der Brust hast und ich sag, du musst dir jetzt eine aussuchen und du darfst nur noch dahin fahren, welche ist es?
Also Südfrankreich auf jeden Fall, in der Provence, Marseille. Die Ecke wäre, glaube ich, die Richtung, die mir gefallen würde.
Da bist du ja ganz genau auf meiner Linie. Also ich bin auch bestenfalls zweimal im Jahr in Frankreich. Und dann geht es in die Provence, in den Luberon, in
Trivia.
Schönste Gegend der Welt, wie ich finde. Na gut, also was bist du eigentlich für ein Typ? Also ich weiß relativ wenig über dich. Was machst du hauptberuflich, wenn du jetzt nicht gerade Eishockey-Magazine rausbringst? Oder ist das ein Hauptberuf?
Leider nicht, nein. Also aktuell bin ich angestellt hier in Frankfurt bei der Messe Frankfurt und bin dort im Online-Marketing für die Konsumgütermessen zuständig und das ist eigentlich mein Hauptjob, 40 Stunden die Woche und Dumpton Chase ist Freizeitprojekt.
Okay, also du bist quasi studiert, was das Ganze angeht, Marketing, Wirtschaft und so weiter und dann bist du irgendwie beim Eishockey hängen geblieben? Ja, wie kommt das denn? Weil ich meine, Frankfurt hat ja eine Menge zu bieten, auch so neben Eishockey. Also gerade so Fußball ist ja Eintracht doch sehr dominant, oder?
Ja, natürlich. Die Eintracht ist sicherlich der große Magnet hier in Frankfurt. Aber zum Eishockey gehe ich schon seit der Jugend. Irgendein oder ein Schulfreund hat mich damals mitgenommen, hier zu den Lions damals. Das war Ende der 90er und seitdem gehe ich eigentlich ununterbrochen zum Eishockey. Auch wenn ich mal nicht in Frankfurt gelebt habe, bin ich immer wieder zu den Lions Heimspielen gegangen und ja, so ist eben Eishockey seitdem ein großer Teil meines Lebens.
Also du hast die Lions, die Löwen auch noch zu glorreichen DEL-Zeiten erlebt.
Zu glorreichen und weniger glorreichen, ja.
Ich meine, Frankfurter Löwen, da muss man noch eine gewisse Take-Shit-Grenze haben, oder? Um das zu ertragen. Also Zweitliga-Alltag und man, selbst wenn man die Meisterschaft da gewinnt, man steigt nicht auf. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht wenn ein anderer aus der ersten Liga rausgekegelt wird. Wie hält man das aus? Diese warme Luft, die man jedes Jahr produziert, sportlich.
Ja, also so schlimm ist es jetzt, ja doch. Das ist eine wirklich gute Frage. Natürlich will man mit Frankfurt auch oben in der DEL mitspielen und ich glaube, die Verantwortlichen tun auch viel dafür, dass der Weg dorthin geebnet ist, ja, sobald es eben den Auf- und Abstieg wieder gibt, ja, dass man dort sportlich dann den Aufstieg schafft. Man munkelt ja auch immer, dass Frankfurt die eine oder andere Lizenz übernehmen könnte, wenn eben einer in der DEL diese Lizenz eben abgibt. Und seit ein paar Jahren sind da auch die Lizenzunterlagen, so wie man lesen kann, immer ordnungsgemäß eingereicht. Also da wird ja viel gemacht, ja, und die Löwen sind da in der Warteposition und müssen sich jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen gedulden. Und ich hoffe natürlich, dass das nächstes Jahr dann direkt hochgeht. Aber wir sehen es jedes Jahr wieder bei vielen Clubs, die hoch gehandelt werden, dass es dann eben schwierig ist, tatsächlich ganz oben zu stehen am Ende der Saison. Und na gut, jetzt ist es 10 Jahre her, dass die Lions bankrott gingen, pleite gingen. Wir haben seitdem viel erlebt in Frankfurt, von der Regionalliga und kleinen Eishockey-Standorten, die es heute teilweise gar nicht mehr gibt, bis eben jetzt hin zu Teams, die ja durchaus auch klangvolle Namen haben, wenn ich da an Landshut denke oder Riesersee bis vor 2 Jahren noch in der Liga. Also auch das ist dann nochmal, was man in der DEL so nicht mitbekommt. Und von daher kann man sich das so dann auch ganz schön machen.
Aber hilf mir mal mit meinem rudimentären Halbwissen etwas auf die Sprünge. Die Frankfurter Lions sind tatsächlich richtig platt gegangen.
Genau, sie waren damals, nachdem der damalige Besitzer Gerd Schröder verstorben war, wurden die Lions von einer Gruppe übernommen, ihr Frankfurter Unternehmer, die das Team 2 Jahre lang, glaube ich, geführt haben. Und dann im Sommer war das Loch so groß, dass sie keine Lust hatten, mehr das Ganze fortzusetzen. So ist, glaube ich, die schnelle Kurzversion. Und dann wurde eben die damalige Frankfurt Lions GmbH abgewickelt. Und die heutigen Löwen Frankfurt haben sich dann zusammen mit den Young Lions, also dem damaligen Stammverein, heraus neu gegründet. Und die erste Mannschaft der Young Lions wurde dann die Löwen Frankfurt. Und die haben halt damals in der Regionalliga gespielt.
Das klingt verdächtig nach meiner, nach meiner Lions-Geschichte als Preußen-Fan. Aufgelöst, Jugendabteilung, irgendwas und ja, ihr habt die bessere, ich würde sagen, ihr habt auf jeden Fall das Bessere losgezogen als ich hier mit dem ECC Preußen. Also insofern Glück im Unglück. Ihr klopft ja nun sehr stark an die Tür zur DEL1, möchte ich sie mal nennen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mittelfristig, kurzfristig auch die Lions da wieder teilnehmen werden. So, nun kommen wir aber mal zu eurem Magazin. Jetzt haben wir dich so ein bisschen kennengelernt. Jetzt musst du mir erstmal erzählen, deine zwei Mitstreiter, die heißen Jan Langeler und Matthias Scholze. Wer sind die denn? Was haben die denn mit Eishockey zu tun?
Ja, eine ganze Menge, würde ich sagen. Der Jan, der spielt selbst seit er klein ist Eishockey, hat auch damals zu Eintracht-Zeiten schon gespielt. Der Vorgängerclub der Löwen und hat dann später auch für die Löwen als Jugendspieler ausgeholfen in der 4. Reihe und spielt heute auch noch und ist eben einer der, oder ist unser Hauptgrafiker. Er ist dem, ja, er macht im Frankfurter Eishockey das Löwen-Logo entwickelt, der macht sämtliche Trikots, also er ist da sehr, sehr engagiert und demnach auch der perfekte Grafiker für unser Magazin. Wir kennen uns auch jetzt schon sehr lange und genau, das ist der Jan, der, wie gesagt, sehr, sehr lange schon im Eishockey unterwegs ist und so ein bisschen die Rubrik Retro, 70er, 80er Jahre, die kann er perfekt. Da können Matthias und ich nicht ganz so mithalten. Dafür sind wir dann eher dann später die Experten. Und also genau, 70er, das ist der 80er Jan.
Eishockey.
Genau, natürlich.
Ja, okay. Und weil er hat ja noch eine andere Skills, die ich herausgestalkt habe. Und zwar er macht die Mainzelmännchen. Wie geil ist das denn?
Genau, das ist ja auch, er muss Geld verdienen und das ist halt auch sein Job. Er ist Illustrator und Grafiker und macht unter anderem auch die Mainzelmännchen, die nicht im Fernsehen laufen, sondern die man sonst in der realen Welt sehen kann.
Ehrlich gesagt, muss ich jetzt mal outen, ich hatte als Kind Mitte der 80er bei der internationalen Funkausstellung hier in Berlin eine Schallplatte der Mainzelmännchen gekauft und die ist mir vor 3 Jahren, als meine Freundin zu mir gezogen ist sie mir in die Hand gefallen und ich habe sie abgespielt und ich habe gedacht, oh fuck, was habe ich mir damals nur gekauft? Aber ehrlich gesagt, jetzt schließt sich der Kreis, Eishockey, Mainzelmännchen. Wobei Mainz und Frankfurt, da gibt es eigentlich Mainz einen Eishockeyverein?
Ja, gibt es, aber ich glaube, der ist, wo sind die unterwegs, in einer unteren Liga.
Mhm. Na gut, dann reden wir mal über Matthias. Wer ist der denn?
Matthias Scholze ist lange Pressesprecher bei den Lions und bei den Löwen gewesen. Er hat auch mit Patrick Wernicker das Magazin Eishockey World herausgegeben. Also hat er schon mal so ein bisschen Magazinerfahrung gesammelt. Und mit dem Matthias habe ich jetzt auch schon sehr lange bei den Löwen zusammengearbeitet, eben als er Pressesprecher dort war. Und genau, heute ist er eben unser Chefredakteur, wenn man so will, und hat die besten Verbindungen in die Eishockeywelt, die viele Geschichten für uns auftun.
Jetzt musst du mir mal erzählen, jetzt sitzt ihr drei da zusammen und gießt euch wahrscheinlich hektoliterweise Appleboy rein. Und in einer dieser Sessions sagt einer, ey, wollen wir nicht ein Magazin machen? Und ab jetzt übernimmst du. Was ist dann passiert?
Ja, so in etwa war es. Bei einem Burger-Essen abends hier im Frankfurter Nordend. Und ja, der Name ist relativ schnell gefallen oder gefunden worden. Wir wollten jetzt nicht die gängigen Powerplay, Overtime oder sonst was, sondern haben uns für Dump and Chase entschieden.
Was ist denn Dump and Chase für die Nicht-Eishockey-Fans in unserem Podcast?
Ja, das ist die Scheibe, eigentlich ist es die Scheibe an der blauen Linie ungefähr, nach vorne feuern. Also dumpen und dann rennt man hinterher und guckt, dass man sie wieder einfängt und also chased. Und das ist natürlich ideal für Teams, die groß und kräftig sind, die sich dann hinten an der Bande, hinter dem Tor beispielsweise behaupten können, um die Scheibe wieder zu behaupten. Kanadier mögen das ganz gut.
Seid ihr groß und kräftig? Also so jetzt so von der Attitüde, also was du bisher erzählt hast, seid ihr doch eher sehr gut überlegte Leute und weniger so die Kraftmeier. Und für mich ist Dump and Chase immer so ein bisschen, naja, wir machen es mit Kraft und weniger mit Spielwitz. Aber ihr seid ja genau das Gegenteil, finde ich.
Genau, ja, aber das ist jetzt sehr weit interpretiert in den Namen hinein. Also so weit ist es jetzt nicht. Ist einfach ein cooler Name, wie wir finden, der so jetzt nicht unbedingt bekannt ist oder bekannt war oder belegt war vor allen Dingen, wie andere Namen oder Fachbegriffe aus dem Eishockey und genau.
Hattet ihr Angst, dass der Name unter Umständen vielleicht auch ein Hindernis sein kann, weil es auf Englisch, also ich glaube, ich schätze mal 60% eurer Leser wissen vielleicht nicht Wort für Wort, was da steht.
Ja, also das ist in der Tat so. Natürlich hast du das immer das Problem, wenn du englische Namen hast, dass vielleicht sie falsch verstanden oder falsch ausgesprochen werden, aber am Ende ist es halt ein Fachausdruck, ja, ähnlich wie Overtime oder Penalty. Und das ist natürlich ein kleines Hindernis am Anfang gewesen, aber ich denke jetzt nach einem Jahr ist der Name schon so weit zumindest bei unseren Lesern bekannt und gefestigt, dass sie wissen, was Dump and Chase ist.
So, und wie entstand dann das Konzept, also ein Magazin zu machen, was nicht so Tagesberichterstattung macht und sagt, ja, hier Interview vom letzten Spiel mit dem und dem, sondern ihr macht die Geschichten, also ihr macht quasi ein Magazin, was man aufschlägt und noch in 5 Jahren mit Gewinn lesen kann. Woher kommt dieser Gedanke?
Wir wollten ein Magazin machen und wir wollten was auf Print machen. Wir werden oft auch gefragt, warum macht ihr das nicht online? Weil wir glauben, dass wir mit der Art und Weise, wie wir die Geschichten erzählen oder die Geschichten, die wir im Heft haben, eben ein bisschen Zeit brauchen für die Recherche, aber eben auch für den Leser, dass er da nicht einfach drüber scrollt, sondern dass er sich vielleicht tatsächlich an einem verregneten Samstag oder Sonntag vor dem Spiel sich das Heft nimmt, aufs Sofa setzt und ein bisschen darin schmökert. Ja. Und die Geschichten, die tagesaktuellen Geschichten, die Spielberichte und so weiter, die gibt es im Internet. Die kann ich wenige Minuten nach der Schlusssirene im Internet lesen. Kurze Zeit später kann ich mir sogar noch die Tore anschauen. Und das wollen wir nicht. Also dieser Business Case, muss man dann ja fast schon sagen, der ist dann gar nicht so, den sehen wir gar nicht so, sondern wir sehen eher dann die Geschichten nach dem Spiel oder, wie will man sagen, die nicht auf dem Spielbericht stehen oder die nicht im Spielbericht stehen. Und das ist einfach die Geschichte hinter Dump and Chase und warum wir dieses Magazin machen.
Gab es da auch konkrete Vorbilder, wo ihr gesagt habt, Mensch, also so wie die das machen, das fehlt im Eishockey?
Naja gut, wir werden oft mit den 11 Freunden im Fußball verglichen. Das ist sicherlich ein Vorbild ein Stück weit, an dem wir uns am Anfang orientiert haben in der Konzeptionsphase. Klar kann man diese Parallele aufmachen und das ehrt uns auch, wenn man diese Parallele aufmacht. Aber ich denke, wir haben jetzt über das letzte Jahr oder anderthalb Jahre, an dem wir ganz konkret an dem Heft arbeiten, unseren eigenen Stil gefunden und werden diesen Weg auch weitergehen.
Dann lass uns mal darüber reden, wie es überhaupt passiert ist, dass dieses Projekt funktionieren kann. Also ihr habt ein Crowdfunding gemacht mit, was war nochmal das Ziel? Das erste Ziel waren, glaube ich, 20.000 Euro.
20.000, genau.
Also wie konzeptioniert man so ein Projekt? Also dass man sagt, ich möchte von mir wildfremden Leuten 20.000 Euro haben. Also ich persönlich selber habe noch kein Crowdfunding gemacht, gab es ja immer wieder Ideen, aber ich habe es dann doch mich nicht getraut. Was hat euch sozusagen, also wie habt ihr das gemacht, dieses Projekt so zu gestalten, dass es am Ende auch erfolgreich werden kann?
Ja, wir haben, glaube ich, eine sehr konkrete Idee gehabt mit unserem Produkt. Jeder kennt Magazine, jeder hat eine gewisse Vorstellung und wir haben auch eben diesen Bedarf gesehen, dass es so etwas im deutschen Zeitschriftenmarkt nicht gibt. Auch in Kanada haben wir ein vergleichbares Magazin bisher noch nicht wirklich gesehen. Dass es auf der einen Seite eben dieser Bedarf ist bei den Fans, dass sie Leute Lust darauf haben, so etwas in die Hand zu nehmen. Es gibt zu jedem Thema am Kiosk gibt es mindestens 1, 2, 3 Magazine, sei es andere Sportarten wie Handball, Basketball oder Stricken. Die Eisenbahnfreunde haben ein ganzes Regal mit Sonderheften und so weiter. Nur im Eishockey gibt es so etwas nicht. Und diese Lücke wollten wir mit unserer Idee schließen. Und so haben wir uns eben dran gemacht, im Vorfeld mit Leuten aus der Branche, aus dem Eishockey auch selbst zu sprechen und haben überall positives Feedback bekommen, das uns dann bestärkt hat, diesen Schritt Crowdfunding und Öffentlichkeit tatsächlich zu gehen. Und so haben wir dann zu Beginn der vergangenen Saison diese Crowdfunding-Kampagne gestartet.
Ihr seid auch über die Vereine gegangen in der DEL, um über die Vereine auch, Reichweite zu bekommen. Hattet ihr nicht vor diesem Schritt auch ein bisschen Bammel, dass ihr sagt, naja, eigentlich über die Vereine, über die wir unter Umständen vielleicht auch kritisch berichten wollen, dass wir darüber gehen und uns von denen quasi auch ein bisschen einen Anschub geben lassen, dass es dann am Ende, ja, kritisch
ist? Ja, wir haben tatsächlich unser Projekt den Verein vorgestellt im Sommer vorletzten Jahres, muss man jetzt sagen, also 2018, als wir eben in dieser Konzeptionsphase waren und haben uns dort wirklich gutes Feedback abgeholt, eben weil es ein solches Medium nicht gibt, das den Sport ja auch irgendwie inszeniert und den Menschen näher bringt, ja, das gibt es nicht oder gab es nicht, und das haben die Clubs dann natürlich unterstützt, und sie haben zum Glück auch darin die Chance gesehen, eben das Produkt Eishockey, was sie ja selbst verkaufen, nach vorne zu bringen und uns da dann mit Social-Media-Maßnahmen, die meisten Clubs haben dann ein Posting gemacht und auch die Liga hat dann mal darauf hingewiesen, dass wir da ein Crowdfunding laufen haben, und da unterstützt haben uns die Clubs zum Glück unterstützt, und da sind wir sehr dankbar für, und das setzt sich heute auch noch fort, dass die Clubs, wenn sie denn Thema einer Ausgabe sind, da gerne ein bisschen trommeln für uns.
Aber nochmal auf die Frage zurück. Ist es trotzdem so, dass ihr auch den Clubs gesagt habt, naja, also ihr unterstützt uns jetzt, aber im Zweifel, wenn wir irgendwie mal eine Story haben, die vielleicht ein bisschen pikanter werden könnte für euch, dann kann das auch sozusagen zu eurem Nachteil sein.
Ja gut, das ist halt das normale Geschäft Medien, Clubs, ja. Natürlich haben wir so nicht gesagt, aber natürlich können sich die Clubverantwortlichen das auch zusammenreimen, dass hier und da vielleicht auch mal was nicht so hochpoliertes für den einen oder anderen Club drin steht. Jetzt so die überkritischen Themen haben wir bisher noch nicht angenommen oder angegriffen, aber durchaus sind hier und da natürlich auch kritische Themen im Heft drinne. Ob das jetzt immer ganz konkret gegen den einzelnen Club geht oder ob das mal eine Gesamtsituation ist, die im Eishockey thematisiert ist und dann irgendwie eine ganze Liga vielleicht ein bisschen den Finger in die Wunde legt, das muss man dann mal sehen.
Aber ihr seid gerüstet.
Wir sind gerüstet, ja, auf jeden Fall. Also wenn wir ein Thema finden, was wir spannend als spannend erachten, was Dump & Chase-like ist, dann werden wir das natürlich mit ins Heft nehmen. Und wir haben da jetzt keine Angst davor, das irgendwas in dem Bereich zu thematisieren. Ich suche die ganze Zeit nach einem Beispiel, was man da vielleicht anführen könnte. Aber wenn man eine Diskussion über einen Aufstieg macht, pro oder contra, da wird man, glaube ich, immer irgendwem auf die Füße treten. Aber das ist dann so.
Aber sag doch mal.
Das ist halt auch wichtig in einem Medium wie so einem Eishockey-Magazin. Das ist.
Aber sag doch mal, was wäre so ein Thema, was Dump & Chase-like wäre?
Ein kritisches Thema.
Genau.
Oder was? Naja, man könnte zum Beispiel das Thema mal Gesundheit und Spielergesundheit durchleuchten. Was ist da der Stand der Dinge? Was tun da die Clubs? Ja? Tun die Clubs das Nötige, um die Gesundheit ihrer Spieler, ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten? Oder ist das eher was stiefmütterlich behandelt wird? Ja? Oder wie geht die Liga mit der Thematik Doping um? Doping oder / Schmerzmittel, ist das schon Doping oder nicht? Und wie sind dort eigentlich die Kontrollen beispielsweise, die dann zwar nicht von der Liga unbedingt kommen, aber wie wird das eigentlich gehandhabt? Also ich glaube, da gibt's so bestimmte Themen, die vielleicht auch wieder einen gewissen zeitlosen Rahmen haben, die ja eine gewisse Recherche erfordern. Aber das sind Themen, die wir uns vorstellen können.
Jetzt habt ihr euer Crowdfunding geschafft, ihr habt es knapp geschafft. Aber was wäre passiert, wenn ihr das Ziel nicht erreicht hättet? Also hattet ihr einen Plan B, dass das Magazin trotzdem in die Welt kommt, ohne Unterstützung von außen? Oder wäre es dann tatsächlich einfach gestorben?
Ja, klar, wir brauchen, also die 20.000 war jetzt keine Zahl aus der Luft gegriffen. Das ist einfach die Kosten, die man für den Start braucht, für so ein Magazin. Wir hatten damals 10.000 Stück gedruckt. Wir hätten sicherlich nochmal versucht, andere Wege zu finden, um das zu finanzieren. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir gegangen wären, wie weit wir da noch Energie gehabt hätten. Aber das ist einfach zum Glück so nicht eingetreten und wir haben eben dieses Geld bekommen und konnten mit der 1 loslegen.
Also mal ganz interessiert gefragt, wenn ihr jetzt so ein Magazin macht und ihr habt jetzt 20.000 Euro zur Verfügung, ganz direkt gefragt, was bezahlt man denn am Anfang erstmal davon, außer den Druck? Gibt es dann schon der Grafiker und Reisekosten oder was deckt sowas?
Naja, also die Grafik machen wir selbst. Dafür gibt es den Jan und ich unterstütze ihn dabei. Das ist sozusagen alles in-house und was neben Druck einfach an extremen Kosten verursacht, sind Bildrechte. Ja, wir sind ein sehr bildstarkes Magazin. Darauf legen wir auch Wert, dass wir eben schöne Bilder haben und das einfach mal inszenieren, auch wieder diese Zeit nehmen, sich mal die Bilder in Ruhe anschauen. Ist immer ganz witzig, im Hintergrund da die Zuschauer zu beobachten. Das sind sicherlich die größten Kostentreiber, der Vertrieb und natürlich nicht zuletzt die Journalisten, die wir beauftragen, die dann für uns Texte schreiben. Wir schreiben nicht alles selbst, wir schreiben einiges selbst, nicht alles, aber große Stories, Hauptgeschichten vergeben wir auch gerne mal an jemanden, der vielleicht tiefer in dem Thema ist und mehr Zeit hat, das zu recherchieren. Und das sind so die großen Kostenpunkte eigentlich.
Dann lass uns doch jetzt mal über das Magazin im Detail sprechen. Wie oft erscheint im Jahr? Ich habe irgendwo 4-mal gelesen, 6-mal im Jahr, aber ich glaube, es war 6-mal eher, ne?
Ne, wir sind gestartet mit 6-mal im Jahr. Das haben wir jetzt eigentlich auch geschafft. Vergangenes Jahr, von Januar bis Januar, sind 6 Ausgaben gewesen. Und in 2020 werden jetzt noch 4 weitere erscheinen und wir gehen dann so auf einen 4-Hefte-Rhythmus, einfach um mehr Zeit in der Produktion zu haben und vor allen Dingen in der Anzeigenakquise. Das ist so ein bisschen letztes Jahr hinten drunter gefallen, aber das ist natürlich ziemlich blöd, denn davon lebt ein Magazin.
Ihr habt irgendwo geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, dass ihr schon eher das Schlagwort Kultur in eurem Magazin auch stattfinden lassen wollt. Du sprichst gerade die Bilder an. Tatsächlich, die Bilder sind extrem stark. Also wenn man tatsächlich nur eins eurer Magazine am Bahnhof nimmt, wo ihr auch seid, was ja auch schon mal wirklich ein sehr starker Schritt war, also auch dort anzukommen. Wenn man sich so ein Magazin in die Hand nimmt und als vielleicht latent interessierter Leser so ein Magazin nimmt, dann sind natürlich die Bilder sehr emotional, sehr stark und man sieht auch viele Menschen, man sieht viele Fotos von Fans und der Kultur, Eishockey-Kultur-Gedanke ist da natürlich sehr weit vorne und das kenne ich aber wiederum auch von den 11 Freunden ist es ab einem gewissen Punkt, anders gefragt, ab welchem Punkt ist es eigentlich dann nervig, wenn man immer im selben Atemzug wie 11 Freunde genannt wird? Beziehungsweise, was unterscheidet euch beide eigentlich?
Der Sport.
Okay, und daneben?
Nee, aber inhaltlich, glaube ich, sind die 11 Freunde ja viel, viel weiter und schon erwachsener. Wir sind da sicherlich noch in einer viel jüngeren und dynamischeren Entwicklungsphase. Wir machen vieles eben selbst. Bei den 11 Freunden ist einfach ein professioneller Verlag, die das Fulltime machen, die da eine richtige Vermarktung dahinter haben, die Journalisten dahinter haben und so weiter. Und wir sind da sicherlich ein Indie-Magazin und fühlen uns auch so ein Stück weit wie viele andere unabhängige Magazine eben auch. Und verstehen uns eigentlich mehr tatsächlich in dieser Richtung. Und den Vergleich zu den 11 Freunden, das ehrt uns natürlich, aber wir schauen da, wie gesagt, auf uns und auf unser Produkt und auf unsere Themen und versuchen uns da auch gar nicht jetzt so verrückt zu machen oder da irgendwelche weiteren Vergleiche zu ziehen. Es ist einfach Für einen Elevator Pitch ist das, glaube ich, das richtige, der richtige Ausdruck.
Hilf mir, bitte hilf mir. Was ist ein Elevator Pitch? Ich bin kein, ich kann Englisch, aber also Fahrstuhl und Pitchen, also nee, komm, hilf
ja,
mir.
Ja, also wie in einem Aufzug hast du 2 Minuten oder wann bis an deinem Ziel ankommst und in der Zeit musst du deine Geschäftsidee erklärt haben. Und ich glaube, wenn man Dump & Chase ganz kurz in einem Satz erklären will, dann kann man das mit den 11 Freunden und im Vergleich zu den 11 Freunden vielleicht machen. Allerdings habe ich da auch schon gemerkt, die 11 Freunde kennt auch nicht jeder.
Okay, das durchschnittliche Kicker-Bild-Zeitungspublikum ist da tatsächlich nicht mit gemeint. Und man muss auch sagen, 11 Freunde sind, glaube ich, jetzt fast 20 Jahre alt und hatten zwischenzeitlich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, einen Vertrieb von der Bild-Zeitung. Also die sind auf einem ganz anderen Level. Philipp Köster sitzt im Doppelpass und so weiter und so fort. Die Eishockey-Talkrunde, die muss erst noch erfunden werden, die das Pendant zum Doppelpass werden kann. Klar, seid ihr dann natürlich jetzt auf dem Weg hin zu mehr Popularität, weil Eishockey sehr wichtig. Aber jetzt nochmal eine andere Sache. Also du hast ja immer wieder über das Äußere gesprochen, euer Look. Gutes Grafikdesign, tolle Fotos, gute Schriftsetzung. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr ansprechendes Produkt, was ihr da macht und was sicherlich, also mit 7,90 Euro so viel kostet eine Ausgabe. Ich finde, da ist auch jeder Cent gut angelegt, gerade auch wenn man bedenkt, dass ein Magazin, naja, eben nicht nur eine Woche gelesen wird, dann wird es wieder weggelegt, wie der Kicker oder so, dann kommt die nächste Ausgabe, sondern ihr macht ein zeitloses Produkt. Mir ist eine Divergenz aufgefallen zwischen dem, wie es aussieht und dem, was eigentlich Eishockey ist. Für mich ist Eishockey persönlich ein relativ hässlicher Sport. Ja. Die Spieler haben Kratzer im Gesicht, überall stinkt es nach Schweiß. Die Eishallen, auch gerade so die alten Eishallen, sind nicht gerade Heimaten von wohlduftenden Menschen. Und dann kommt ihr mit diesem wunderschönen Hochglanzprodukt. Also wie funktioniert das? Wie kommt das an bei den Lesern? Erwarten die das beim Eishockey?
Wie bitte?
Erwarten die das beim Eishockey?
Ich weiß nicht, ob sie das erwarten, aber ich glaube, das schließt sich jetzt nicht aus. Natürlich ist Eishockey jetzt auf den ersten Blick sicherlich ein rauer Sport. Die Eishallen sind nicht immer eher schick wie in Berlin oder in Mannheim, sondern
so schön natürlich ist die auch, in Berlin gar nicht.
Ja, kommt drauf an, über welche man redet. Aber natürlich, wenn ich mir ein Valley angucke, ja, ist natürlich, das ist natürlich eine kultige Stätte, ja, und das ist natürlich auch das, was wir so ein bisschen auch ins Heft heben wollen und auch schon gemacht haben. Ja, in der letzten Ausgabe war ja ein schöner Bericht über den Wellblechpalast.
Mit tollen Fotos von den Hauptstadt-Eishockey-Jungs, muss ich nochmal sagen. Geile Fotos. Wally hat die gemacht, ne?
Genau, ja, genau.
Wirklich krass. Viele Grüße an Wally.
Genau, auch von mir. Nee, aber wir achten halt schon sehr auf diesen cleanen Look und ich glaube, Eishockey ist. Es passiert viel auch auf den Bildern. Da ist es dann wichtig, eine gewisse Ruhe zu haben und insbesondere auf den Bildern aus Europa oder aus Deutschland im Speziellen mit, wenn man sich die Trikots anguckt, die sind voll mit Werbung, die Banden sind hinten bunt und alle 2 Meter kommt ein neuer Farbton an der Bande. Also das ist alles sehr, sehr wild und da versuchen wir natürlich mit unserem Look auch eine gewisse Ruhe reinzubringen und ja, übers Design und Gestaltung hat es bisher noch keine Beschwert.
Aber steht ihr mit diesem, ja, so ein bisschen auch nordamerikanischen Ansatz sozusagen, also die NHL-Trikots sind ja auch werbefrei und gut aufgeräumt, wenig extra Applikationen, irgendwelche bunten Flecken oder so, wenn man sich das aktuell anschaut, das ist ja relativ clean und traditionell und klassisch. Trefft ihr damit tatsächlich ein Bedürfnis von deutschen Eishockey-Fans nach dieser Aufgeräumtheit? Oder ist es nicht vielleicht auch andersrum so, dass diese hochwertige Hülle einige Eishockey-Fans aus Gewohnheit ausschließt? Also so ein gewisser Trash-Faktor, der im Eishockey schon immer drin war, auch wenn man sich das so
ja, aber muss es denn dieser Trash-Faktor, muss man ihn bedienen, nur weil das in der Liga beispielsweise oder bei den Clubs so praktiziert wird. Also ich sehe durchaus auch in den Top-Vereinen Hochglanz-Designs, was weiß ich, für Werbung, die Adler mit einem tollen Fotoshooting, wo die Spieler extra fotografiert werden. Bei Berlin sind genauso die Profis am Werk, die da wirklich sehr, sehr hochwertige Werbung machen, ja. Und nur weil jetzt der Trikotsatz voll mit Werbung ist, also ich glaube, das schließt sich jetzt nicht aus und man braucht da, ich glaube, man verschreckt da niemanden mit, sondern wir zeigen einfach auf, wie es sein kann, eben mit einem aufgeräumten Look. Und das haben wir in einer der ersten Ausgaben ja auch mal gezeigt. Wie könnte eigentlich ein DEL-Trikot aussehen, würde es nach NHL-Standards eben in einem klassischen, traditionellen Look, in einem sehr aufgeräumten Look aussehen. Und auch dazu gab es enorm gutes Feedback.
Ich fand es auch Bombe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sah so klasse aus. Also wobei, es gibt ja ein DL-Trikot, was schon sehr, sehr nach Amerika schielt. Das sind die Thomas Sabo Ice Tigers. Das ist ja so ein klassisches Trikot, nur mit dem Logo vorne und oben rechts noch das alte EHC Nürnberg Logo. Nee, also gut, ich habe nur mal diese Frage gestellt. Ich wollte nur mal wissen, ob es da vielleicht auch eine Reibungsfläche schon gab mit dem, wie ihr euch darstellt und dem, was der deutsche Eishockey-Fan sozusagen gewohnt ist.
Nee, bisher nicht. Und wie gesagt, also wir sind Fans dieses Looks, sonst hätten wir einen anderen gewählt. Und wir stehen eben für diesen klaren Aufbau im Heft und mit allem, was wir tun. Und das Feedback, was wir da bekommen, ist gut. Und so werden wir weitermachen.
Meine kleine unbescheidene Meinung ist, macht unbedingt weiter so. Es sieht so geil aus. Das sieht richtig cool aus. Also auch Dump and Chase, euer kleines Logo, das gefällt mir sehr gut. So, das jetzt die journalistische nicht vorhandene Distanz habe ich mir jetzt mal gerade erlaubt. So, und noch die letzte Frage zu dem Komplex mit der Eishockey-Szene. Merkt ihr das schon, dass ihr sozusagen in so ein Vakuum reingestochen seid mit eurem Magazin? Also gibt es sozusagen, profitiert ihr von der grundsätzlichen Dankbarkeit auch dies und jenseits der Bande, dies und jenseits von Offiziellen und von Fans, dass überhaupt über Eishockey berichtet wird?
Ja, definitiv. Also die Fans, wir und die Leser, wir waren jetzt beispielsweise beim Winterderby in Offenbach vor Ort mit einem Stand und haben auch viele Gespräche geführt. Also das Feedback auch face-to-face ist da wirklich sehr, sehr positiv. Die Leute freuen sich darauf, dass das neue Heft kommt, können es kaum erwarten. Ja. Heute ging die neue Ausgabe in die Post, also ist jetzt auf dem Weg zu den Abonnenten und die das Heft vorbestellt haben. Und da ist schon das Feedback auch auf Social Media. Ja, hoffentlich wird das jetzt auch schnell ausgeliefert und kommt jetzt auch schnell und die Vorfreude steigt und so weiter. Also die Fans freuen sich da wirklich und auch die Spieler, und zu denen wir Kontakt haben, mit denen wir ins Gespräch kommen, die in unserem Heften vorkommen, die kennen Dump and Chase mittlerweile auch. Die wissen, dass es uns gibt und die finden es auch alle super cool. Und das ist einfach das Feedback, das wir uns gewünscht haben und das motiviert uns weiter, eben den Feierabend zu opfern.
Das ist ja eine interessante Perspektive, die hatte ich jetzt noch gar nicht. Also dadurch, dass ihr jetzt auch Spieler sozusagen aufmerksam gemacht habt, füllt sich natürlich auch euer Adressbuch wahrscheinlich mit irgendwelchen Spielern. Also ist es sozusagen ein Schneeballeffekt, den euer Magazin erzeugt? Also mit dem Magazin kommt ein neuer Spieler und ein anderer, von dem ihr nie gedacht hattet, dass die mit euch mal irgendwas machen?
Ja, also ich würde das jetzt auch mit den Spielern, natürlich die Kontakte, glaube ich, wenn man in der Eishockey-Welt unterwegs ist, etwas tiefer drin ist, kriegt man, glaube ich, relativ einfach dann Kontakte, wenn man weiß, wie man ansprechen muss. Aber ich glaube, viel wichtiger für uns ist es, dass wir über neue Kontakte auch neue Geschichten erfahren, die wir erzählen können. Ja, da gibt es dann in einem Gespräch mit einem Spieler X irgendwie eine, der kramt dann eine Geschichte von vor 10 Jahren aus, was mal auf einer Busfahrt zu einem Auswärtsspiel passiert ist, von der hast du noch nie gehört, aber die ist dann genau das, was wir im Heft haben wollen.
Das ist natürlich eine wunderschöne Brücke, also zu meiner nächsten Frage. Also wie tief sind eigentlich eure Kontakte in die Eishockeywelt? Also die erste große Story, die ihr gemacht habt, war in Chicago mit Dominic Cahoon, der sein erstes Jahr in der NHL gespielt hat. Und also ist das sozusagen schon die Benchmark von euren Kontakten gewesen? Oder war das eine glückliche Fügung, den gleich in der ersten Geschichte dabei zu haben?
Ich muss gestehen, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie der Kontakt zu Dominic Cahoon zustande gekommen ist. Aber dadurch, dass er Matthias eben sehr, sehr lange im Frankfurter Eishockey in DEL und DEL2 auf Clubseite gearbeitet hat, hat er auch guten Draht eben zu Spielern und Verantwortlichen in der ganzen Liga und auch zum Deutschen Eishockeybund. Und da kommt man dann eben durch Fragen und Presseanfragen natürlich ein Stück weiter, ja, wo man sagt, okay, wir haben hier ein Magazin und wir würden gerne darin einen Bericht über dich machen, bleiben wir beim Cahoon-Beispiel, über deine Zeit, über deinen Start in Chicago, können wir dich mal anrufen. Und dann wird darüber dann halt der Kontakt aufgemacht und so entsteht dann eine Geschichte.
Kurze Fußnote für unsere Fußballfans, die hoffentlich jetzt immer noch zuhören. Dominic Cahoon ist einer der absoluten Topstars, deutschen Topstars in der National Hockey League in Nordamerika, der jetzt inzwischen bei den Pittsburgh Penguins spielt und hinter Leon Draisaitl so der absolute Topstar ist und das deutsche Eishockey auch in Amerika ein bisschen bekannt macht. Wo du gerade gesagt hast, nochmal der Matthias, also ihr seid sehr, sehr, sehr gut vernetzt. Das ist sicherlich kein Malus bei eurer journalistischen Arbeit, aber Matthias ist, oder anders gefragt, wie verträgt es sich, also weil du gesagt hast, Matthias hat gute Kontakte, auch zum DEB. Er arbeitet inzwischen im Pressebereich vom Deutschen Eishockeybund. Und wie verträgt sich das eigentlich, sozusagen, dass ihr jemanden habt, sozusagen, der auch beim Deutschen Eishockeybund arbeitet und dann unter Umständen Sachen wisst, die hinter den Kulissen laufen, die gar nicht so cool sind. Kann ja sein, irgendwelche pikanten Geschichten hatten wir vorhin ja schon mal. Und wo er dann vielleicht für sich sagt, nee, das bringen wir nicht in dem Magazin, da könnte ich vielleicht jemanden aus meinem Job auf die Füße treten. Wie verträgt sich dieser Konflikt?
Matthias ist nicht so, also Matthias arbeitet projektweise für den DEB, das stimmt. Also er war bei der Weltmeisterschaft als Pressemensch vor Ort in der Slowakei war es, glaube ich, letzte WM und unterstützt auch den DEB während des Deutschlandcups. Aber ansonsten steht er da nicht auf der Payroll beim DEB, sondern ist wirklich auf Projektbasis unterwegs. Und für bestimmte Zeiten gebucht, also gar nicht so tief drinne, wie es vielleicht den Anschein hat. Ja, natürlich hat er da die Kontakte zum DEB, was sicherlich auch ein Vorteil ist, aber ich denke, jeder andere Journalist hat, der im Eishockey unterwegs ist, hat eben auch die Telefonnummer vom Bundestrainer und von Stefan Scheidnagel beispielsweise. Also das ist, glaube ich, einfach das Handwerk im Journalismus. Aber die Geschichten, die wir bisher über den DEB gehabt haben, die hat Matthias überhaupt nicht betreut und geschrieben, sondern das haben andere gemacht für uns. Und ich denke, dass wir so diesen Konflikt erst einmal aus dem Weg gehen. Da ist halt dieses Problem, was ich eingangs gesagt hatte, Dump & Chase ist für uns ein Feierabendprojekt, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber eben leider noch nicht das abwirft, dass man sagen kann, okay, wir können uns voll und ganz eben auf dieses Projekt, auf dieses Magazin konzentrieren. Und da muss man eben schauen, wo kann man das Geld verdienen, um diesen Spaß zu machen. Ja, und das war jetzt eben auf diesen besagten Terminen für Matthias eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und ansonsten hat er andere Jobs, die er nebenher macht, auch außerhalb des Eishockey, also von daher glaube ich, haben wir das Status jetzt so ganz gut geregelt und Mal sehen, wie sich das in der neuen Saison dann weiterentwickelt.
Aber nochmal nachgefragt, also angenommen, ihr habt jetzt eine Story, die ist pikant und ihr wollt Geld verdienen. Wäre das dann eine Story, jetzt ganz direkt gefragt, die ihr dann lieber nicht bringt, um eine Story eine andere zu bringen, die euch dann sozusagen, die euch dann nicht auf die Füße fällt und dass dann ein konstanter Kontakt eventuell erhalten bleibt?
Naja, ich glaube, das ist einfach dieses normale Geschäft oder diese Beziehung zwischen Medien und Verbänden beispielsweise oder Clubs, dass man natürlich die Medien, wenn sie eine Geschichte haben, dass sie bringen, wenn sie für sie irgendwie eine Relevanz hat und sie passt und auch sicher ist, im Sinne von, dass die Daten und Fakten, die man darin hat, stimmen. Vom DEB kriegen wir jetzt natürlich kein Geld. Der Matthias Klar kriegt dann für seine Arbeit die 2, 3, 5 oder wie lange Wochen er dann für den Verband arbeitet, natürlich eine Entlohnung. Wir hatten bisher noch nicht diese Frage, dass wir eine pikante Geschichte haben über den DEB.
Aber was würdet ihr machen, wenn tatsächlich morgen irgend sowas aufpoppt? Und wie verhaltet ihr euch dann? Bringt ihr die Geschichte oder sagt ihr lieber...
Ja, das ist jetzt tatsächlich eine berechtigte Frage, aber auch eine leicht hypothetische Frage, weil ich jetzt die Situation von Matthias nicht kenne, ob er jetzt sagen kann, okay, wir bringen diese Geschichte, ich bin beim DEB gar nicht mehr involviert, weil ich einen anderen Job habe, andere Projekte habe. Da tue ich mich jetzt schwer, das so pauschal zu sagen, weil... Wie gesagt, das ist am Ende seine Entscheidung. Und wenn er sagt, das steht in einem Konflikt, dann ist es vielleicht eine Geschichte, die jemand anders bringen muss.
Dann lass uns doch mal da einen Punkt machen. Ich möchte jetzt so ein bisschen noch in die Gegenwart und ein bisschen schon in die Zukunft von Dump & Chase gucken. Jetzt erstmal ganz konkret aktuell gefragt, welche Träume könnt ihr euch mit Dump & Chase verwirklichen, die ihr früher hattet?
Also bisher hatten wir sicherlich ein paar Highlights, die wir im letzten Jahr erleben durften. Das sind verschiedene Punkte. Beispielsweise hatten wir im Sommer das Fotoshooting mit Leon Dreiseitel für die vergangene Ausgabe. 2, 3 Stunden mit so einem Superstar durch Köln zu ziehen, ist natürlich schon was Besonderes, wo dann sicherlich auch der Eishockey-Fan durchkommt und das Eishockey-Herz höher schlägt. Und also gibt es verschiedene kleine Sachen, die im letzten Jahr, die wir erleben durften. Und das ist dann auch die Motivation, einfach weiterzumachen.
Ist Leon Dreiseitel, das ist jetzt mein kleines Fanboy-Tum, was ich jetzt auch gestillt haben möchte, ist er genauso maulfaul, wenn ein Aufnahmegerät aus ist oder blüht er dann auf? Also du brauchst auch nicht maulfaul sagen. Vielleicht ist er einfach nur
ein ruhiger Typ. Ich glaube, er ist ein sehr ruhiger Typ. Ja. Ist sicherlich unter seinen Freunden bestimmt auch ein anderer. Mir hat er sich sehr als sehr ruhiger, zurückhaltender Mensch präsentiert und gezeigt. Aber nicht jeder muss eben eine Quasselstrippe sein und da laut durch die Gegend laufen.
Er ist in den Vereinigten Staaten ein Superstar. Das darf man nicht vergessen. Also er ist jetzt auch zum nächsten All-Star-Game direkt nominiert worden, also nicht über die Fanwahl wie im letzten Jahr, sondern direkt gewählt worden. Also er ist aktuell der zweitbeste Scorer in der National Hockey League. Meinst du, er ist durch seine Berühmtheit auch jetzt etwas vorsichtiger geworden, was fremde Leute angeht? Oder ist er einfach so ein Typ?
Ja, ich kenne ihn ja nur jetzt von diesen 2, 3 Stunden. Als ich ihn da erlebt habe, ich kenne ihn nicht von früher, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er per se einfach ein ruhiger Mensch ist, der vielleicht auch ein Stück weit zurückhaltend ist in einem, ich nenne es mal, fremden Umfeld. Und ich glaube, so ist jeder eben so, wie er ist. Und das kann jetzt jeder sagen, ob er es gut oder schlecht findet. Netter Mensch, auf jeden Fall, aber Wer jetzt jemanden, der ein Poldi, wenn wir in Köln bleiben, also ein Poldi ist er nicht, aber muss er auch nicht.
Poldi ist auch echt krass. Gut, dann machen wir jetzt mal nach dem ersten Jahr Dump & Chase mal einen kleinen Strich und du musst jetzt mal sagen, was waren für dich die größten Überraschungen und was waren vielleicht auch Enttäuschungen, die mit dem Heft verbunden sind?
Größte Überraschungen? Ja, überrascht hat mich wirklich oder uns alle das Feedback, was wirklich wirklich durchweg positiv ist. Es gibt, und das in der heutigen Zeit, wo eigentlich jeder nur meckert, mir fällt jetzt wirklich kein negativer Kommentar ein zu dem Heft, zu dem Produkt selbst. Also da haben wir wirklich einen Nerv getroffen, eine Nachfrage getroffen, und das hat uns alle sehr überrascht, dass das wirklich so durchweg positiv angenommen wurde. Überraschend sicherlich auch der viele Kram, der abseits des eigentlichen Heftes passiert. Ja, und da ist Buchhaltung noch das harmloseste. Der Theater mit der Post beispielsweise ist immer sehr, sehr anstrengend, weil die komischsten Sachen da auch manchmal passieren können.
Das geht alles gar nicht aus eurem Büro raus, die Magazine.
Nee, da haben wir auch einen Partner und die unterstützen uns da mit dem Lagerhaus und da geht es dann raus. Aber die neue Ausgabe 6 haben wir tatsächlich selber per Hand eingetütet und auf den Weg gebracht heute. Und
Madonna Lupo, Alter, wie krass ist das denn? Also du hast ja vorhin gesagt 10.000 Ausgaben. Ich denke mal, die Auflage wird jetzt ähnlich sein. Das ist schon.
Na gut, das geht ja nicht alle. Es gehen ja nicht alle in den Post, sondern das ein Großteil geht natürlich auch direkt in den Handel. Wir sind an sämtlichen Kiosken, an Bahnhofskiosken und Flughäfen zu haben und an vieleren größeren Zeitschriftenhändlern. Und da geht halt eigentlich der große Teil geht wirklich in den Handel. Aber trotzdem hat es lang genug gedauert. Man kann auf unserem Instagram-Profil oder auf Facebook kann man sehen, den Stapel oder die Palette, die da rausgeht. Also das ist schon ein großer Aufwand. Und wir hatten zum Beispiel bei jetzt Ausgabe 4 war es, da hat man die Post bestellt und die Post hat uns einfach zweimal vergessen anzufahren und abzuholen. Ja, und da verlierst du zwei wertvolle Tage und unser Versprechen, den Abonnenten das Heft vorher zukommen zu lassen, bevor das Heft im Handel ist, war da hinüber. Und das kann man halt auch schwer dann in der Kommunikation sagen, ja, die Post hat uns zwar vergessen. Das glaubt einem ja keiner, aber es war halt so.
Wo komischerweise, jeder meckert täglich über die Post, aber das kann man sich nicht vorstellen, ne?
Ja, genau.
Also diese Bigotterie ist grenzenlos. Jetzt so für die Gegenwart und jetzt die erste Ausfahrt in die Zukunft. Die Eishockey-Journalie ist ja relativ übersichtlich. Es gibt, wenn man so die Eishockey-News aufschlägt, so im Prinzip mehr oder weniger dieselben Typen, die auch Podcasts machen oder die irgendwie im Bereich Eishockey in Erscheinung treten, auch dort. Ihr habt auch ein paar Leute schon gehabt, die woanders stattfinden. Die Eishockey-Journalie ist ja relativ übersichtlich. Seid ihr quasi als ich nenne es mal Style-Magazin, weniger Sportmagazin mit Fakten und so weiter, seid ihr da auch eine bisher unerfüllte Sehnsucht für einige gewesen, dass die gesagt haben, boah, auf sowas hatte ich schon immer mal Bock, da wollte ich schon mal schreiben, den schreibe ich mal eine Mail, ob ich da mal was machen darf?
Ja, auch solche Anfragen bekommen wir von Journalisten und auch die einfach mal gerne das ausprobieren wollen. Und das freut uns natürlich auch sehr, einfach mal die Geschichten, die man so eben, für die man sonst keinen Platz hat, für die man sonst vielleicht auch kein Medium hat. Solche Anfragen kriegen wir und ich glaube, wir kommen da auch da stoßen wir sicherlich auf eine Resonanz. Also wir hatten eingangs ja kurz über Günther Klein gesprochen. Ja, ich glaube, eine Geschichte über Xaver Unsinn oder
George Holzmann war auch super. Da habe ich natürlich
George Holzmann, genau, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, denke mal, dass er nicht damit gerechnet hat, über George Holtzmann noch eine Geschichte zu schreiben.
Ich glaube, bevor es uns gab. Ich glaube auch, George Holtzmann hat nicht gedacht, dass über ihn nochmal eine Geschichte in einem Hochglanzmagazin kommt.
Ja, vielleicht, genau. Also ich glaube, da können auch Journalisten oder die eben schreiben können und über Eishockey-Geschichten schreiben können, sicherlich die Chance finden, auch einen Platz bei uns zu bekommen.
Und wenn ihr schreibende Eishockey-Fans habt, können die sich an euch wenden und sagen, hier, ich habe eine Story über, keine Ahnung, Harzer Falken, möchte ich mal einen schönen Artikel machen, ich habe noch ein paar Fotos in meiner Box. Nehmt ihr sowas an oder ist das ein bisschen noch zu trashig?
Ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was ist das Thema, passt es ins Heft rein, vielleicht passt es auch nicht in die nächste Ausgabe, sondern ist es vielleicht eher was für übernächste Ausgabe, was ist das Besondere der Geschichte. Jetzt nur die Geschichte der Harzer Falken, ohne sie jetzt im Detail zu kennen, runterzuschreiben, ist vielleicht nicht so spannend, aber vielleicht ist in der Geschichte der Harzer Falken irgendeine Besonderheit, irgendwas Nettes, was eben auch den Eishockey-Fan in Füssen oder in Frankfurt interessiert und er spannend findet und wirklich auch die Geschichte dann liest.
Dann gucken wir jetzt mal in die Zukunft. Thema Ausdauer. Wie viel Puste braucht ihr, um noch in einem Jahr weiterhin euer Magazin zu machen? Also, das ist ein harter Markt, der Zeitschriftenmarkt. Wie macht ihr das? Wie glaubt ihr oder warum glaubt ihr, dass ihr in einem Jahr noch im Kiosk liegt? Habt ihr genügend Abonnenten, Werbeanzeigen, Käufer? Wie ist es?
Ja, also unser primäres Ziel ist jetzt natürlich, einerseits die Bekanntheit noch in den Eishockey-Fans zu steigern. Ich glaube, da kennen uns viele noch nicht, weil es eben seit 12 Jahren oder so kein Magazin in irgendeiner Form für Eishockey gab oder Monatsmagazin. Für die Zukunft ist es natürlich für uns essentiell wichtig, Anzeigenkunden auch von Dump & Chase zu überzeugen, weil der Umsatz am Kiosk ist sehr gering. Ja, jeder, der sich damit ein bisschen befasst, weiß, dass gut 50% beim Händler und beim Vertrieb bleiben. Ja, und da sind wir dann auch wieder bei dem, ja, für einige doch hohen Preis, aber am Ende des Tages bleibt halt von diesem hohen Preis gar nicht so viel übrig, wenn man denn das Heft am Kiosk kauft. Und das ist natürlich gut zu haben, das Geld, aber es würde uns nicht über die Runden bringen. Also von daher ist jetzt für Jahr 2 für uns eben extrem wichtig, im Anzeigenmarkt bekannter zu werden und auch weiter Erfolge zu haben. Wir haben da Erfolge, aber die müssen wir weiter ausbauen und auch vor allen Dingen kontinuierlicher ausbauen. Und dann sind wir offen für eine lange Zukunft.
Wenn jetzt jemand zuhört, wie soll er euch euer Heft kaufen? Soll er zum Kiosk rennen oder soll er lieber euch eine Mail schreiben und ihr schickt es los mit Porto und so weiter? Was ist für euch schöner?
Naja, also wie gesagt, für uns ist natürlich schöner, wenn das Heft bei uns direkt gekauft wird, weil dann bleibt abzüglich der Produktionskosten der Rest voll bei uns. Andererseits ist es natürlich jetzt auch unfair zu sagen, nur wir, ja, der kleine Einzelhändler, der Kiosk unten an der Ecke, der freut sich natürlich auch über ein bisschen Umsatz. Also es ist so ein bisschen fies, da zu sagen, kauft nur bei uns, aber natürlich ist für uns das Beste, jemand kauft das Heft bei uns oder am besten schließt gleich ein Abo ab.
Naja, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, wie man euch mal kennenlernen kann. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Also erstmal hast du ja schon mehr oder weniger gesagt, ich frage trotzdem nochmal nach, wo ihr euch so in einem Jahr realistisch seht.
Ja, ich hoffe, dass wir in einem Jahr 10 Ausgaben herausgebracht haben. Also dann jetzt kommen nochmal 6 und dann 4 weitere für 2020, dass wir dann 10 Ausgaben im Jahr haben und dann auch immer noch genug Geschichten und vor allen Dingen auch genug Euros auf dem Konto zu haben, um weiter Jahr 3 zu planen. Ich glaube, an Geschichten, da ist der Tank noch sehr gut gefüllt.
Ich glaube, der läuft über.
Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Wie vorhin gesagt, das Thema ist halt dass eben auch der Euro reinkommt und dass wir da eben einfach genug Sprit haben auf dem Konto.
Und die letzte Frage ist, verrätst du uns euren Break-Even? Also ab wann sozusagen, was muss alles noch passieren, damit sozusagen Dump and Chase ein sich selbst, so ein bisschen wie die TSG Hoffenheim ohne Dietmar Hopp, ein sich selbst sozusagen fütterndes Ding ist?
Nee, ich glaube, wir brauchen 4 bis 5 vollzahlende Anzeigenkunden je Heft. Das wäre schon mal gut. Dann würden wir sicherlich alle ruhiger schlafen. Dass wir jetzt davon leben könnten und auch noch mehr Zeit da investieren könnten, glaube ich, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Aber das ist eben unsere Aufgabe, unsere Challenge fürs neue Jahr. Und wir gehen guten Mutes diese Aufgabe an.
So, und damit die Leute jetzt endlich mal feststellen, was Dump and Chase ist, sage ich erstmal, eure Website ist dump-and-chase.com, um euch mal kennenzulernen und sich das mal anzuschauen, was wir hier bequatschen. Es sieht wirklich wahnsinnig geil aus. Webseite, alles pipapo, also so viel Honig ums Maul geschmiert sei schon. Aber tatsächlich hatten wir vorher ein bisschen besprochen, sollen auch die Plattsport-Hörer die Chance bekommen, Dump and Chase mal in die Hand zu kriegen. Was hast du denn da? Was kannst du denn jetzt da? Was hast du denn da?
Ja, ich habe 3 Ausgaben mitgebracht von der neuen Ausgabe Nummer 6, die jetzt am 28. Januar am Kiosk liegt. Und als Frage haben wir uns ausgedacht, die Frage nach dem Maskottchen.
Ja, welches ist das Maskottchen? Also erstmal, welches Team sitzt auf dem Tor, auf dem Cover von der neuen Ausgabe Nummer 6? Die Ausgabe heißt Small Town Hockey. So ein kleiner Link schon mal. Also schaut mal auf der Webseite dump-and-chase.com. Erstens, welches Team ist das? Und dann, wie heißt denn dieses Maskottchen? Ja, kleiner Tipp, wir befinden uns im tiefsten Bayern. So, und ihr habt jetzt bis kommenden Montag der 27. Januar, habt ihr abends noch die Chance, uns eine Mail zu schreiben an kontakt@platzsport.de, so rum. Eure .com-Adresse hat mich ein bisschen irritiert.
Entschuldigung.
Kein Problem, alles gut. Unter dem Betreff Maskottchen. Und wie viele Ausgaben hast du gesagt? 3 Stück habt ihr? Das ist großartig. Also 3, die erst wird verlost und 3 Gewinner gewinnen je eine Ausgabe Dump and Chase, Nummer 6. Wenn das mal nichts ist. So, wie geht denn die Saison aus für die Lions? Für die Löwen?
Für die Löwen. Die Lions gibt es schon lange nicht mehr.
Ja.
Ja, für die Löwen, die, ich muss mal gucken, sie spielen ja gerade oder haben gespielt, ich weiß gar nicht, Kassel, Derby, ja, 7-5, oh, da war aber ordentlich was los.
Und sind du, damit hast, du hast jetzt für mich hier Frankfurt gegen Kassel hüpfen lassen?
Ne, Kassel gegen Frankfurt. Ist
also Kassel
es,
gegen Frankfurt. Kassel. Oh ja, Mann. Ja. Ja, aber trotzdem wird er auch übertragen über irgendwelche komischen Kanäle.
Spread TV, genau.
Ja,
ja, wo geht es mit den Löwen hin diese Saison? Ja, mal schauen. Also sie hatten ja einen Durchhänger vor ein paar Wochen, haben sich danach mit dem Winterderby wieder so ein bisschen gefangen und sind wirklich dann wieder rangekommen nach oben. Ja. Also Finale will ja immer jeder haben und letztes Jahr haben wir das Finale geschafft, sind aber dann da gegen Ravensburg gescheitert und es war irgendwie eine gebrauchte Saison, so konnte man in den Foren lesen, aber dass man irgendwie Hauptrundenerster war und im Finale stand, das war dann scheinbar nichts mehr wert. Ja, also das Halbfinale sollte auf jeden Fall drin sein, ja, muss fast. Mal schauen, wie sich jetzt halt die Hauptrunde, die letzten, was sind es noch, 14 Spieltage, wie die so ablaufen.
Und wie sehr hoffst du, dass in Krefeld die Licht ausgehen? Das ist eigentlich eine gemeine,
ich hoffe, das gar
gemeine
nicht.
Frage.
Oder? Ja, ist eine gemeine Frage, aber nee, ich wünsche das den Krefeldern gar nicht. Ich finde, Krefeld ist ein toller Standort und hat auch ein Profiteam verdient. Ja, ich wünsche mir, dass sie die Saison rumkriegen und vielleicht auch die nächste Saison spielen und wir dann einfach einen ordentlichen Auf- und Abstieg haben und nicht diese K.O.s durch keine Kohle mehr auf dem Konto.
Also diese Freundlichkeit Richtung Krefeld, die wird dir bestimmt irgendwann mal am Ende des Lebens aufgerechnet, damit du in den Himmel kommst, in den Eishockey-Himmel und dort permanent Frankfurt in der himmlischen DEL spielen hast. Okay. Ja, Stefan, hast du noch irgendwelche Fragen? Hast du noch irgendwas auf dem Herz, was du unbedingt den Leuten sagen möchtest?
Ja, die Internetadresse hast du ja schon freundlicherweise gesagt. Wir sind natürlich auf Instagram, Facebook und Twitter als DNC Hockey zu finden. Ja, folgt uns, lasst ein Like da und ja, schaut ins neue Heft rein und ja, schreibt uns
auch
Feedback.
Ich werde es auch tun. Gut, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch wir sind natürlich bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, diesen ganzen Quatsch, einfach Plattsport in dem jeweiligen Portal eingeben und wenn ihr noch Zeit habt, dann geht zu Apple Podcast und bewertet unseren Podcast, der Allergeilste ist, der hier in meiner Straße produziert wird, mit 5 Sternen und mit einem netten Kommentar. Und wenn ihr irgendwelche Kritik habt, Freude mitteilen wollt, was weiß ich, an eine Mail an kontakt@plattsport.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Ich habe gesprochen mit Stefan Kipple aus Frankfurt von Dump & Chase. Und ich danke dir, Stefan. Und wünsche euch viel, viel Erfolg und extrem viele Werbeanzeigen und Abonnenten.
Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.